Hallo und herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und meine Gäste heute sind Nils Hempel, der Mitgründer von Fleet, und Martin Schwemmer vom Fraunhofer IIS. Fleet ist eine super interessante Fallstudie, denn das Unternehmen war 5 Jahre lang am Markt aktiv und hat versucht, eine digitale Plattform für Lebensmittellogistik im B2B-Bereich, also für Hotels, Restaurants, Kantinen und so weiter, zu etablieren. Seit Sommer diesen Jahres ist Fleet allerdings insolvent. Was genau da schiefgelaufen ist, ob man die Insolvenz hätte verhindern können, welche Rolle die Corona-Pandemie gespielt hat und welche Learnings Nils als junger Startup-Gründer aus dieser Erfahrung mitnimmt, all das und mehr erfahrt ihr in der heutigen Folge des BVL Digital Podcasts. Doch bevor wir loslegen, erst einmal unser wöchentliches Global Transport Update, ermöglicht von unserem Partner Project 44, der weltweit führenden Transport Visibility Plattform. Headline dieser Woche: höhere Kosten, langsamerer Service, Verspätungen im Seefrachtverkehr und Frachtraten steigen weiter. Ihr habt es mitbekommen, die aktuelle Lage auf dem Seefrachtmarkt ist außergewöhnlich. Wir haben euch Zahlen vorbereitet von Project 44. Zwischen August 2020 und August 2021 stiegen die Verspätungen bei Containern zwischen dem chinesischen Hafen Yantian und dem Hamburger Hafen von einem monatlichen Mittelwert von 0,47 Tagen auf rund 30 Tage, ein Anstieg der durchschnittlichen Verspätungstage um rund 700% im Vergleich zum Vorjahr und ein Hinweis auf einen ernsthaften Zusammenbruch der Konnektivität. Damit einher geht ein Anstieg der Frachtraten. Inzwischen sind die Frachtraten auf einem wahnsinnig hohen Niveau angekommen. Zum Vergleich: im gleichen Zeitraum, August 20 bis August 21, stieg der durchschnittliche monatliche Marktpreis für einen 40-Fuß-Container im Seefrachtverkehr zwischen den wichtigsten Hafenpaaren von China und der EU von $1,650 auf $12,977, was einen Anstieg der durchschnittlichen Verschiffungskosten um 686% bedeutet. Die Analysten von Project 44 rechnen nicht mit einer schnellen Lösung. Zitat von Josh Brazil, VP of Data Insights bei Project 44: es gibt hier keine schnelle Lösung. Wenn die Nachfrage nach den Feiertagen nicht deutlich zurückgeht, könnte dies ein mehrjähriges Problem werden. Es dauert Jahre, eine größere Containerschiffsflotte aufzubauen, und das gilt ebenso für die Hafen- und Bahninfrastruktur. So, uns interessiert, was ihr darüber denkt. Deshalb der Aufruf: wenn ihr von diesen besonderen Bedingungen betroffen seid, direkt betroffen seid, egal ob als Spediteur, Reeder, Händler oder Hersteller, dann schreibt uns einfach unter kontakt@bvl-digital.de. Was bedeutet die Situation für euer Unternehmen und wie ist eure Strategie, damit umzugehen? Wann rechnet ihr mit einer Verbesserung? Wir berichten in der nächsten Woche gerne über eure Meinung zu diesem Thema. Mit Namensnennung oder ohne Namensnennung, ganz wie ihr wollt. So, das war das wöchentliche Global Transport Update von Project 44. Und jetzt kommen Nils Hempel von Fleet und Martin Schwemmer vom Fraunhofer. Viel Spaß. Nils, Martin, herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Schön, dass ihr dabei seid.
Hallo.
Hallo zusammen.
Martin, du bist nicht Dauergast, aber du warst schon mal im Podcast und wir haben schon verschiedene andere Sachen, digitale Events und so weiter gemacht. Du bist so ein bisschen unser Go-To-Guy beim Fraunhofer, wenn es um das Thema Startups geht. Deswegen bist du heute dabei. Stell dich aber noch ganz kurz vor für die Leute, die dich noch nicht kennen sollten.
Ja, hallo, Martin Schwemmer bei Fraunhofer im Fraunhofer Institut für integrierte Schaltungen in der Arbeitsgruppe für Supply Chain Services. Da bin ich zu Hause. Beobachte den Logistikmarkt, die etablierten wie auch die neuen Player, und habe 2017 angefangen zu promovieren zu den Startups der Logistik. Das ist so mein Steckenpferd da, und deswegen freut es mich, dass ich auch bei einem Startup-Thema wieder meinen Senf dazu geben darf.
Ja, genau. Senf passt ganz gut, es geht um Lebensmittellogistik heute. Nils, lass uns bei dir eintauchen. Dein Background. Was mir aufgefallen ist: ich habe ja ganz, ganz viele Gespräche mit Startup-Gründern. Und so das typische Muster ist, dass viele der erfolgreichen Logtech-Startup-Gründer in Deutschland gar keinen Background in der Logistik ursprünglich haben. Ja, die irgendwie in der WHU waren oder waren sie Berater bei Roland Berger oder wo auch immer, und dann geht es in die Startup-World und dann wird was hochgezogen. Das ist bei dir anders, richtig? Du bist sowohl du als auch deine Partner hatten schon Touchpoints und hatten Erfahrung in der Logistik, bevor ihr 2016 Fleet gegründet habt.
Das ist so, genau. Ich beschreibe mich da auch immer ganz gerne mal als Logistik-Nerd, weil es sich wirklich bei mir schon seit 12 Jahren wie ein roter Faden durch die Berufswelt zieht. Das hat 2009 angefangen, da habe ich ein Logistik-Management-Studium gemacht, dann 3 Jahre bei der DHL im Produktmanagement gearbeitet, war dann noch ein bisschen im Mittelstand unterwegs, und Ende 2015, Anfang 2016 rief mich der Flavio an, den kannte ich aus meinen DHL-Zeiten,
Und der hatte eine ganz spannende Idee, einem Beraterprojekt entwickelt, beziehungsweise gesehen, dass es einfach in der Lebensmittellogistik in Deutschland ein ganz spannendes Feld gibt und wollte da gerne eine eigene Unternehmung starten. Ja, rief mich an, fragte, ob ich Lust habe, dabei zu sein. Und dann habe ich kurz entschlossen meine Koffer gepackt und bin nach Berlin gezogen. Und Anfang 2016 haben wir dann Fleet gegründet. Und ja, seitdem ging der Rollercoaster los.
Sehr cool, sehr cool. Und hattest du schon vorher mal mit dem Gedanken gespielt, dich selbstständig zu machen und ein Startup zu gründen? Oder ist die Entscheidung sozusagen in dem Moment gekommen? Also wurdest du sozusagen von deinem Kumpel überredet?
Nee, es hat sich wirklich so durchgehangen. Ich habe im Corporate gemerkt, dass es mir doch ein bisschen zu groß und zu langsam ist. Wollte dann den Mittelstand ausprobieren, gucken, ob das dynamischer ist. Und dann dachte ich, ja, da geht aber noch ein bisschen mehr. Und der ursprüngliche Plan war eigentlich erstmal nach Berlin zu kommen, um in irgendein etabliertes Startup zu gehen, um so ein bisschen die Startup-Luft zu schnuppern und sich da zurechtzufinden und später zu gründen. Aber man soll die Chancen ja im Schopfe packen. Und als sich das so ergeben hat in der Konstellation mit Flavio, mit dem ich sehr gute Erfahrungen damals zu DHL-Zeiten schon gemacht hatte und ein gutes Vertrauensverhältnis hatte, hat sich das einfach angeboten, dann direkt ins kalte Wasser zu springen und mich mal selbst auszuprobieren.
Ja, und richtig gute Ideen darf man nicht warten lassen. Das ist ja auch eine Weisheit. Martin, vielleicht nochmal dein Kommentar dazu. 2016, 5 Jahre her, da sah die Logtech-Startup-Szene in Deutschland noch ein bisschen anders aus. Das ist das eine, also erstmal die Logtech-Szene selber sah anders aus. War weit nicht so weit und war nicht so ausgereift und war nicht so schnell am Start wie heute. Und die Lebensmittellogistik, um die es ja geht, die sah auch ganz anders aus. Kannst du zu den beiden Themen mal so ein bisschen sagen, was da 2016 so Status war?
Ja, also ich sag immer, so Mitte der 2010er Jahre hat die Logistik-Startup-Szene so angefangen. Ne? Das heißt, das sage ich auch absichtlich, um ein bisschen drum rumzukommen, ob es jetzt 2014, 15 oder 16 war. Auf jeden Fall 2016 so mit die Anfänge, die ersten Überlegungen und das erste Mal, wo wir so festgestellt haben, dass da ganz viele neue Unternehmen auf einmal eine Rolle spielen, von denen wir vorher noch nicht so viel gehört haben. Ne? Das mal vielleicht ganz kurz zum Thema Aufkommen von Startups und Lebensmittellogistik. Vielleicht ein, zwei Zahlen, die haben wir in 2016 war das eine Hausnummer von 30 Milliarden Euro Umsatzvolumen für logistische Dienstleistungen im Lebensmittel- und Konsumgüter bzw. Nahrungs- und Genussmittel, sagt man so, Segment. Und auf jeden Fall, also das sind so 12% der Logistikaufwände in Deutschland. Und auf jeden Fall ein Segment, um das man sich kümmern kann, weil wir zum Beispiel in der Krise 2008-2009 gesehen haben, dass Lebensmittelkonsum immer schön stabil bleibt, auch in Krisen, über Krisen hinweg. Ne? Lebensmittel werden immer konsumiert. Was die Lebensmittellogistik aber ausmacht, sind ein paar so Dinge, die vielleicht ein bisschen anders sind als in anderen Segmenten. Beispielsweise, dass die Logistikkosten für Lebensmittel vergleichsweise hoch sind, also gemessen am Umsatz. Was für Logistik ausgegeben werden muss, ist es recht viel, deutlich mehr als jetzt im Verhältnis von Fahrzeuglogistik oder Maschinenbau und solche Dinge oder Elektronik. Und das führt dazu, dass der Kostenblock für Lebensmittellogistik hoch ist bei Unternehmen, die sich um Lebensmittel kümmern. Das führt aber nicht dazu, dass diese Unternehmen sagen, das müssen wir deswegen unbedingt outsourcen, sondern die erkennen es deswegen eher als Kernkompetenz bei sich selber und nehmen es ernst. Und die Lebensmittellogistik hat ein paar so strukturelle Dinge, die da noch speziell sind. Hersteller arbeiten in der Lebensmittellogistik vergleichsweise weniger mit weniger externen Partnern zusammen. Also die Anzahl der externen Logistikpartner ist etwas geringer als über die Branchen hinweg. Und die Ausschreibungszyklen sind etwas weniger, also etwas länger. Das heißt, das ist ein Business, das basiert auf Vertrauen. Da gibt's bekannte Gesichter und auch nicht unendlich viele. Und das ist so das Ausgangssetup und extrem spannend eben auch zu sehen, ob sich das verändert, ob man das durchstoßen kann mit einem neuen Ansatz.
Ja, und vor allem ist auch eine Branche, in der relativ geringe Margen unterwegs sind. Also der Wettkampf zwischen im Lebensmitteleinzelhandel jetzt besonders ist notorisch und gerade auch in Deutschland die großen Ketten und die großen Discounter gönnen sich nichts. Das ist ein sehr, sehr harter Wettbewerb.
Richtig.
Und vor allem auch ein Bereich, der sich lange Zeit so nicht vor der Digitalisierung gesträubt hat, aber der relativ spät damit gestartet ist. Wenn du dir andere Branchen anguckst, in Bezug auf E-Commerce zum Beispiel. Aber da können wir drüber sprechen. Vor vor allem auch der Unterschied zwischen Lebensmitteleinzelhandel, also B2C und B2B-Geschäft. Und da kann Nils, glaube ich, auch ein Lied von singen, denn ich weiß so ein bisschen die Historie, wie ihr angefangen seid. Ihr seid nicht so angefangen, wie ihr jetzt hier 2019 und 2020 auch seid, sondern 2016. Wie war da die ursprüngliche Idee? Womit seid ihr gestartet?
Ja, ich glaube, das war damals so mehr oder weniger diese Pionierphase von Logtex. Da hat sich jeder auf eine Nische konzentriert, wenn man sich das und es waren sehr wenige Player. Also ich saß auf Panels dann meistens mit irgendwelchen Jungs von Instafreight oder Sender. Das waren so damals diejenigen, die auch schon da waren. Ansonsten war das noch ein sehr familiäres Umfeld, würde ich sagen, im Logtech-Bereich. Und jeder hat geschaut, wo kann er eine Nische finden und einen Anknüpfungspunkt finden. Alle mit der gleichen Prämisse, die Logistik zu digitalisieren. Ich glaube, das war so der Auslöser für viele Startup-Gründungen zu dem Zeitpunkt. Wir haben uns auf die Lebensmittellogistik fokussiert und wollten zu Beginn im B2C-Bereich ein Angebot schaffen, weil wir gesehen haben, dass mit HelloFresh und mit Marley Spoon, auch Rewe, langsam der E-Commerce auch in der Lebensmittelindustrie in Deutschland ins Rollen kommt. Da war UK schon deutlich weiter, Frankreich war schon deutlich weiter. Ja. Und wir dachten, es gibt noch keine richtige Lösung für das Logistikproblem, was diesen Lebensmittel-E-Commerce angeht. Und dachten, wir sind der Enabler, um dieses B2C-Geschäft dann auch ins Rollen zu bringen. Und so sind wir mit einer B2C-Lösung gestartet und haben für Online-Lebensmittelhändler den Transport zum tatsächlich Endkunden durchgeführt.
Kein eigener Händler, nur der Transport.
Genau, ja, okay. nur der Transport. Und das ist dann auch so ein bisschen der Knackpunkt gewesen, dadurch, dass es noch ein sehr dieser Bereich noch sehr in den Kinderschuhen steckte, war die Dichte an Kunden in den Metropolregionen immer noch verhältnismäßig gering. Und Transportlogistik ist einfach auch ein Netzwerk und ein Dichtigkeitsgame. Und da muss man einfach auf eine gewisse Dichte kommen. Das muss nicht wie bei DHL 10 Entladungen pro Haus oder pro Haus sein, aber man braucht schon eine gewisse Dichte, damit das profitabel funktioniert. Und das war 2016, 2017, da waren die Gorillas und Flinks dieser Welt noch ganz weit weg. War das wirklich eine sehr schwierige Angelegenheit, sich da reinzuboxen.
Und wie weit seid ihr denn mit der Idee gekommen? Also ist die über die PowerPoint-Präsentationsstatus hinausgekommen oder habt ihr tatsächlich schon ein Produkt gehabt, habt ihr Kunden gehabt oder wie weit seid ihr mit diesem B2C-Ansatz am Anfang gekommen?
Aber wir hatten das Glück, dass der Gründer von Marley Spoon großes Vertrauen in uns hatte und wir sind quasi mit der Gründung von Fleet den Vertrag eingegangen mit Marley Spoon und hatten damit direkt einen Kochbox-Versender, für den wir die Logistik übernehmen durften. Und das war auch die erste Welle von weiteren Food-Startups, die auch eine Logistiklösung brauchten. Also da haben wir schon auch ein Kundensegment gehabt, haben aber dann gesehen, für einen größeren VC-Case ist das Tempo zu schleppend, das Wachstum im Markt in Deutschland, die Akzeptanz ist zu schleppend. Das haben wir uns 1,5 Jahre angeguckt und dann haben wir gesagt, nee, so können wir hier keine Erfolgsgeschichte schreiben, da müssen wir was anderes machen. Und so kam es dann zu unserem ersten Pivot.
Ja, was ja auch nicht ungewöhnlich ist, ne, um nochmal wieder zurückzukommen auf Sender, die du gerade eben schon angesprochen hast. Davi Notaker war zweimal hier im Podcast, hat da lange von berichtet, dass die Frühphase von Sender sah auch ganz, ganz anders aus, was sie heute machen. Die wollten damals irgendwie Frachtgeschäft in den Bäuchen von Flixbussen transportieren. Also das war auch so, dass der erste Gedanke auch davon verabschiedet, ein Pivot gemacht und dann ging es weiter sozusagen. Martin, ist das sicherlich auch, du forschst ein bisschen auch an der Vorgehensweise von Startups. Ist das was Typisches für Startups im Vergleich zu der Herangehensweise, die vielleicht beim großen etablierten Konzern herrscht? Diese Möglichkeit oder dieses von vornherein da rangehen und zu sagen, mal gucken, was passiert, wenn wir das machen. Und dann machen wir schnell einen Pivot, dann machen wir schnell eine Änderung, wenn das nicht funktioniert. Kannst du da ein paar Dinge zu sagen, was so die Denkweise von Startups eigentlich ausmacht?
Absolut. Also dieses kurzfristige Hinterfragen von dem Konzept, das man aufstellt. Man stellt ja ein Konzept auf, das natürlich irgendwie abgesichert ist, aber auch davon lebt, dass man sehr früh mit Kunden interagiert, um es weiterzuentwickeln und um tatsächlich rauszufinden, ob es funktioniert. Das heißt, die Machbarkeitsstudie ist eigentlich das Erste, was ein Startup so tut. Und das kann man natürlich jetzt ausreizen, indem man es sehr technisch und sehr, sehr messungsartig, metrisch aufstellt, indem man Hypothesen bildet und die eben überprüft in einer bestimmten Laufzeit, dass man sich sagt, es kam ganz gut raus, als Nils gemeint hat vorhin, naja, wir haben dann gesehen, das geht überhaupt nicht so schnell, wie wir es angenommen haben. Ne? Das ist jetzt eine qualitative Ausdrucksweise von, ich habe die Hypothese überprüft oder Hypothese gebildet, dass wir so schnell wachsen können. Wir haben gesehen, dass es nicht funktioniert und irgendwann muss man dann überlegen, okay, was passen wir an, damit es trotzdem weiter Sinn macht oder machen wir einen Pivot? Pivot, das Wort habe ich auch erst 2016, 17 gelernt. Also die wesentliche Umorientierung. Nehmen wir das vor und funktioniert das dann? Und so Hypothesen, da kann man sich ein, zwei, drei bilden. Entweder so im Wesentlichen zu sagen, okay, wir nehmen an, dass wir, wenn wir jetzt Vertrieb machen, jeder Fünfte, den wir ansprechen, der macht was mit uns. Und wenn wir fünf haben, die was für mit uns machen wollen, dann nehmen wir so und so viel Geld ein. Das können so grundsätzliche Annahmen sein. Oder eben ganz inhaltlich zu sagen, wir nehmen oder wir wissen aus der Statistik, es gibt Empty Runs, also konsolidierfähige oder Laderaum, der genutzt und optimiert werden kann. Und wir versuchen da ein Angebot zu schaffen, um das irgendwie zu greifen. Gerade zu diesen Hypothesen bilden und verwerfen oder wie man damit umgeht, gibt es einen sehr schönen Blog-Eintrag, auf den ich mal ganz kurz verweisen möchte, von Pelleter, war so ein Angebot von Mart Kelder, hieß der Gründer. Der hat einen Blog-Eintrag gemacht, die hatten Hypothesen gebildet, haben die dann verworfen und haben tatsächlich an einem bestimmten Zeitpunkt dann, hätten die 1 Million bekommen, haben aber gesagt, nein, wir sind überzeugt, dass es leider nicht funktioniert, was wir vorhatten. Also da kann man dann sehr, sehr streng entlang dieser Hypothesen ausführen, exekuten. Aber da hängt natürlich auch immer viel Herzblut drin und da muss man dann schauen, will man eher Durchhaltevermögen zeigen und bleibt trotzdem dran? Oder ist man so offen, dass man die Hypothese dann wirklich verwirft oder formuliert man sie nicht doch um, damit man noch länger Recht hat? Das ist menschlich auf jeden Fall auch ziemlich tricky. Da weißt du, Nils, sicherlich viel mehr darüber. Ich kenne es halt aus der Beobachterperspektive.
Genau, also bei uns war es, also ich glaube, Pivot ist dann wirklich die extremste Form von Hypothesen verwerfen und was anderes probieren. Wir waren da auch viel hemdsärmeliger zum Teil unterwegs und als Gründer und in einem jungen Startup ist man natürlich wahnsinnig opportunistisch und guckt sich jede Kundenanfrage an und probiert auch einfach Sachen direkt mal aus, was Kunden möchten. Funktioniert das mit dem Netzwerk und den Infrastrukturen, die man aufgebaut hat? Funktioniert das nicht? Verdient man damit Geld, verdient man kein Geld damit? Das merkt man dann relativ schnell und dann häuft sich das so ein bisschen zusammen und irgendwann muss man sich dann abends mal in Ruhe hinsetzen und sagen, hey, glauben wir noch daran, den Weg hier weiterzufahren oder sollten wir eher mal nach links oder rechts abbiegen und in ein neues Feld gehen und gucken, ob das besser funktioniert? Und das war bei uns dann der Fall.
Ja, ich habe nämlich nur mal auf was eingehen, was du vorhin gesagt hast, Nils, und zwar diese Verwerfung eurer initialen Idee, auch zum Teil basierend darauf, dass das Modell nicht schnell genug wachsen kann. Und da frage ich mich oft, ob das sehr, sehr stark getrieben ist davon, was VCs zum Beispiel von einem erwarten. Also dass Startups sich sehr, sehr stark daran orientieren, wie schnell Dinge wachsen können, um damit entsprechend mit ihren Modellen den VCs und den Kapitalgebern zu gefallen. Obwohl es vielleicht auch Ideen gibt, die nicht so schnell wachsen, die aber längerfristig angesetzt sind und irgendwie langsamer wachsen. Nimm da mal zur Stellung. Was ist da, inwiefern ist man als Gründer sehr stark davon getrieben, was die VCs geil finden sozusagen? Und mal ganz salopp gesagt.
Ich glaube, das hängt immer vom Gründerteam ab und von den jeweiligen VCs. Also bei Flavio und mir ist es bei beiden so, wir wollen höher, schneller, weiter und das um jeden Preis und so schnell es geht. Und das war schon unser eigener Anspruch. Also wir hatten nicht so viel Spaß daran zu verweilen auf Plateaus und da lange dran rumzubasteln, sondern wir wollten nach vorne kommen, wir wollten wachsen, wir wollten sehen, dass das funktioniert und wir haben unseren Spaß auch daraus gezogen, zu sehen, wie der Umsatz wächst, wie die Marge wächst. Das ist, glaube ich, natürlich auch die Hauptintention und das Interesse von VCs. Insofern hatten wir das Glück, dass sich das da ganz gut dann gematcht hat. Das kann bestimmt bei anderen Gründertypen ein bisschen anders geartet sein. Wir waren da sehr top-line-driven, wie man so schön im Englischen sagt.
Vielleicht von meiner Seite ganz kurz eine Ergänzung, weil was wir jetzt ja sehen mit den, der Blick fällt natürlich immer als allererstes auf diese Einhörner, die dann da sind, Gorillas, Foto und Sender. Das sind natürlich wirklich die jetzt hochskalieren, ne, mit dem externen Geld auch. Und wo gerade bei Gorillas es offensichtlich auch so ist, dass quasi Investorengeld in die Währung Kundendaten eingetauscht wird, ne? Dass man vor allem diese Skalierung im Blick hat aus Investorensicht. Das ist da halt, ja, das Thema.
Ja, Nils, vielleicht beschreib uns dann nochmal, nachdem ihr den Pivot gemacht habt und ins B2B-Geschäft der Lebensmittellogistik gegangen seid, was war damals, was war das Angebot? Wie sah die Plattform aus? Womit seid ihr in den Markt gegangen und was hat dann tatsächlich funktioniert?
Ja, wir hatten das Glück, dass wir auch da wieder quasi mit einer Kundenanfrage rüberwechseln konnten. Wir durften damals für die Vapiano-Restaurants in Deutschland dann die Zulieferung machen. Und das war so der Beginn unseres B2B-Geschäftes, dass wir die Direktverteilung zu den Vapiano-Restaurants getätigt haben. Und das war dann auch so ein bisschen unsere Spielwiese. Wir haben geschaut, was gibt es für Restaurantketten, die eine Belieferung benötigen oder Kantinen, die die Belieferung brauchen. Weil da hat sich auch über die letzten 10 Jahre ein Mindset-Wechsel beim Konsumenten entwickelt. Die wollen jetzt frischer, regionaler, kleinteiliger ihre Lebensmittel auch in den Restaurants haben, um einfach frischer zu sein. Und das konnte so die etablierte Logistikinfrastruktur in dem Maße nicht so bieten. Und das war so ein bisschen unsere Nische und unser Fuß in die Tür, um da dann Geschäft aufzubauen. Und zunächst bestand das wirklich rein aus der Distributionslogistik, regional die Restaurants und Kantinen zu beliefern. Und im zweiten Schritt sind wir dann auch weitergegangen und haben die Vorholung, also den Fernverkehr von der Produktionsstätte hin in die einzelnen Regionen und dann die Verteilung zu den Restaurants übernommen. Also wirklich die Transportkette ab Produktion. Das war das, was wir unseren Kunden angeboten haben, dass wir gesagt haben, ihr stellt die Ware auf die Rampe und habt dann wirklich seid free of mind und wir übernehmen die komplette Verantwortung und operative Haftung für den Transport bis zum Point of Sale, der dann Restaurant, Kantine, Supermarkt oder ähnliches war.
Und wenn du sagst, ihr habt den Logistikprozess oder die Logistik übernommen, das heißt nicht mit eigenen Assets, das heißt, ihr wart eine Plattform und ihr habt dann mit Partnern sozusagen die Ausführung gemacht, richtig?
Genau. Das Angebot, was wir für die Verlader hatten, dass wir den Transport übernommen haben, war die eine Seite der Plattform. Die andere Seite der Plattform war dann tatsächlich das Angebot an die Logistikdienstleister in Deutschland und später dann in ganz Europa, dass sie durch uns Aufträge bekommen und wir Umsätze für sie generieren, Aufträge generieren und sie für uns dann die Logistik, den Transport dann letztendlich durchführen.
Und was waren da so die größten Verkaufsargumente gegenüber euren Kunden? Was hat die besonders überzeugt von dieser Lösung? Was war da so der Knackpunkt?
Auf beiden Seiten der Plattform eigentlich der Digitalisierungsansatz. Das war schon das, was glaube ich am meisten gefruchtet hat. Die Verladerindustrie tut sich schwer, weil die auch ganz viele Themen haben, viele Herausforderungen haben und mit der Digitalisierung in den letzten Jahren oder gerade am Anfang der 2010er Jahre wirklich noch hinterhergehinkt haben im Vergleich zu anderen Industrien und da dann einfach Transparenzmangel war in der Transportlogistik und wir denen eine Plattform angeboten haben, bei dem sie wirklich durch die digitale Anbindung der Transportdienstleister eine höhere Transparenz hatten und gesehen haben, wo ihre Ware unterwegs war und das war schon etwas, was wir da ganz gut anbringen konnten als Verkaufsargument. Und auf der anderen Seite, auf der Logistikerseite, ist es auch so, dass wir so viele Logistikdienstleister gesehen haben. Ich glaube, da spreche ich für alle Gründer, die im Logtech-Bereich in den letzten Jahren unterwegs waren, die Logistikdienstleister gesehen haben, die wirklich noch mit Stift und Papier und Excel-Listen ihre Disposition und Tourenplanung machen. Und wir denen einfach gesagt haben, ihr könnt unser Produkt kostenlos nutzen, eine Anbindung schaffen. Ihr bekommt von uns eine App zur Verfügung gestellt und könnt dann eure Transporte darüber auch digitalisieren und das auch das Fremdgeschäft, was nicht direkt von Fleet kam, ebenfalls darüber laufen lassen.
Und wie groß ist denn zu dem Zeitpunkt die Bereitschaft gewesen, von diesen mini-kleinen bis mittelgroßen Speditionsunternehmen, da sich dieser Digitalisierung einfach das in eure Hände zu geben sozusagen? Wie groß war die Bereitschaft, dass das wirklich einen Mehrwert bietet?
Genau,
weil der vorherige Ansatz hat seit 100 Jahren funktioniert und dann auf was Neues zu setzen, eine neue digitale Plattform dazwischen zu schalten, leuchtet nicht jedem sofort ein, oder?
Ja, also das, was ich eben gesagt habe, war mehr oder weniger der Investoren-Pitch. Die Realität sah dann ein Stück weit zum Teil anders aus. Bei den Verladern, natürlich haben die Interesse an Digitalisierung und Transparenz. Noch viel wichtiger ist denen aber natürlich Preis, ist Kostensenkung und Effizienz. Und damit haben die sich die letzten Jahre auch viel beschäftigt. Und gerade in der Distributionslogistik haben die das, Martin hat es eingangs gesagt, viel auf eigene Assets gesetzt. Die haben die natürlich durchoptimiert. Da ist nicht mehr so viel rauszuholen. Und dementsprechend ist die Bereitschaft für Digitalisierung dann mehr zu zahlen relativ gering. Auch den Benefit, den man da rausholen kann, ist überschaubar. Im Fernverkehr ist das ein bisschen anders gelagert. Da profitieren die Verlader schon von den Startups, die einfach viel größere Datenbanken haben, mit schlauen Algorithmen dann wirklich den günstigsten Frachtführer finden können. Das ist da profitieren die von. Das war so ein bisschen das zweischneidige Schwert bei uns. In der Distributionslogistik nicht so interessant. Im Fernverkehr schon interessant, dieser Digitalisierungsansatz. Auf der anderen Seite bei den Logistikern klagen die seit Tag 1, dass ich mich mit Lebensmittellogistik beschäftigt habe, über Fahrermangel. Und bei jedem Kundenbesuch habe ich erstmal eine halbe Stunde mit den Geschäftsführern über Fahrermangel und Personalprobleme diskutiert, bevor wir dann mal dieses Digitalisierungsthema auch wirklich anbringen konnten. Und ich glaube, da haben sich viele der Marktbegleiter schwer getan, wirklich diese Digitalisierung dann so in angenehme Häppchen zu verpacken, dass das für den Logistiker keinen großen Aufwand ist und auf der anderen Seite einen großen Mehrwert für ihn bietet. Da kann der David Notacker ein Lied von singen. Uber Freight kann da ein ganz großes Lied von singen. Als die nach Europa gekommen sind, haben die festgestellt, dass die Trucker in Europa ganz anders unterwegs sind als in den USA, was diese Digitalisierung und App-Nutzung angeht. Also ich glaube, das ist immer noch wahnsinnig schwieriges Feld, weil es einfach noch ganz viele übergelagerte Probleme auch für die Logistikdienstleister gibt.
Aber du sprachst gerade von dem Investor-Pitch, der muss sehr gut gewesen sein, denn zu dem Zeitpunkt habt ihr dann mit eurem B2B-Ansatz dann auch richtig große Finanzierungsrunden eingefahren, auch prominente Investoren dabei gehabt, habe ich gesehen. Maersk Growth zum Beispiel, also sehr prominenter Partner.
Ja, wir haben, als wir dann in den B2B-Bereich gewechselt sind, haben wir einfach festgestellt, das ist ein etablierterer Markt, hier können wir schon Mehrwerte schaffen und haben auch eine sehr gute Wachstumskurve, haben einen ganz interessanten Kunden mit der Compass-Gruppe damals gewonnen, das ist der weltweit größte Caterer, für den durften wir in Deutschland die Kantinenbelieferung übernehmen und sind da wirklich in den guten Flow gekommen, konnten dann über die Series A mit Carsten Maschmeyer und über das Alstein-Vehikel und Maersk dann wirklich zwei sehr prominente Investoren auch für unsere Geschichte gewinnen und haben dann angefangen, wirklich groß zu wachsen und das ist dann aber immer noch der Rollercoaster-Startup, da geht es so schnell, wie es hochgeht, dann auch schnell wieder runter. Das mit dem Wachsen, das sieht immer so einfach aus, wenn man dann bei LinkedIn und Gründerszene die Press-Releases von irgendwelchen großen Finanzierungsrunden sieht. Da steckt aber auch viel Blut und Schweiß dahinter, damit das funktioniert.
Das glaube ich. Was habt ihr, dieses Geld, wie Finanzierungsrunde war, wie viel?
Das war um die 10 Millionen,
um die 10 Millionen Euro. Wie wurde das Geld investiert? Was habt ihr, also größtenteils Entwickler und erstmal Plattform ausbauen oder was war der größte Finanzierungsbedarf?
Genau, für uns war es wichtig, wirklich ein digitales Produkt zu entwickeln, eine Plattform zu entwickeln, die funktioniert, die eine automatische Anbindung hat für die Verlader und auch für die Logistiker. Und da haben wir viel reingesteckt, viel ins Team gesteckt, damit wir wirklich dann auch den nächsten Wachstumsschritt gehen können. Und das war auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit, ja.
Und das war wann? 2019?
Das war dann 2019, genau, ja.
Ja, und dann kam 2019, 2020, da war doch was, da ist doch was passiert, dann kam Corona. Das läuft schon ein bisschen darauf hinzu, ne? Wenn du hast gerade gesagt, Kantinenbelieferung, Restaurants und B2B und die Leute wahrscheinlich denken jetzt schon, oh, da spitzt sich was zu, was kommt jetzt? Jetzt kommt der große Moment. Nimm es mal mit durch die Zeit der Corona-Krise und als ihr gemerkt habt, oh mein Gott, hier passiert gerade was, was uns auch irgendwie ein bisschen bedrohlich werden
könnte. Ja, bevor es bedrohlich wird, kommt ja manchmal noch so ein richtig schönes, glänzendes Licht. Und das ist bei uns auch gekommen im März, April letzten Jahres, als die Hamsterkäufe losgingen und alle Supermärkte mehr oder weniger am Anschlag und leergeräumt waren. Und da herrschte wirklich eine Goldgräberstimmung in Deutschland unter den Logistikdienstleistern und bei uns auch. Wir haben sehr davon profitiert, die großen Lebensmitteleinzelhändler zu unterstützen in der Zeit, weil wir einfach durch dieses Plattformmodell sehr flexibel unsere Ressourcen dann verteilen konnten und da viel unterstützen konnten. Und wir haben tatsächlich den größten Umsatzsprung im April 2020 gemacht zum Vormonat, weil wir einfach auf einmal wirklich zugeschmissen worden sind mit Anfragen, wo wir noch alles unterstützen können, um den Lebensmitteleinzelhandel zu unterstützen. Ansonsten ist der Lebensmitteleinzelhandel allerdings schon sehr optimiert. Die haben ihre Ressourcenplanung bis zum Get-No optimiert, dass man da im normalen Geschäft gar nicht mehr die Mehrwerte als Startup so einbringen kann. Und deswegen waren wir eher fokussiert auf den Hotel-Gastronomie-Bereich. Und der hat dann natürlich sehr unter den Lockdowns gelitten. Das war schon brutal, ja.
Ja, werd mal ein bisschen konkreter. Wann war das genau und wie habt ihr das gemerkt und wie wird das so wahrgenommen und was ist dann plötzlich passiert bei euch?
Ja, also ab Spätsommer, Herbst 2020 merkten wir, dass durch dann den erneuten Lockdown tatsächlich die Chancen in der Distributionslogistik quasi gen Null sunken. Da gab es natürlich noch die Krankenhäuser und Altersheime, die weiterhin Ware geliefert haben. Deswegen war es nicht komplett weg, allerdings wirklich auf ein Minimum geschrumpft. Und das ist einer von zwei unserer Geschäftsbereiche gewesen. Dementsprechend haben wir uns mehr fokussiert auf den Fernverkehr, haben dann nach Lettland expandiert und dort noch ein Office und einen Standort aufgemacht, weil wir einfach die Nähe zu den großen Logistikdienstleistern in Osteuropa halten wollten und haben uns dann auf das Geschäft mehr konzentriert und gehofft, dass es dann schnell mit den Lockdowns vorbeiging, aber gut, das konnte ja keine Ahnung, wie lange sich das dann doch hinzieht.
Ja, aber es war jetzt nicht ganz so lange her, dass ihr die letzte Finanzierungsrunde bekommen hattet. Ihr hattet Geld, und hattet dann mal so ein kurzzeitiges Strohfeuer dadurch gefeuert durch diese Hamsterkäufe und so weiter. Aber dann irgendwann wurde es dann auch eng und der Lockdown wurde länger und länger und das Geschäft wurde nicht besser. Und was ist dann passiert?
Genau, es war angedacht, dass wir zum Anfang des Jahres eine weitere Finanzierungsrunde, unsere Series B, abschließen. Und dafür hatten wir auch einen sehr prominenten Großkunden schon sehr weit in den Gesprächen, der uns umsatztechnisch über diese Schwelle gehoben hätte, um diese Series B dann auch zu schließen. Aufgrund der anhaltenden Lockdowns musste aber auch bei diesem Großkunden natürlich die Projektplanung umgeschmissen werden. Und der war sehr vorsichtig, weil das ein Kunde für die Distributionslogistik gewesen wäre. Er war da sehr vorsichtig, wann das Geschäft bei ihm auch wieder anläuft. Und dann ist es im Startup manchmal so, dass man ja auch mal zur falschen Zeit am falschen Ort steht. Und das war bei uns im Frühjahr der Fall. Da kam dann eins zum anderen, sodass wir für die Bewertung, die wir gerne vornehmen wollten und auch den Kapitalertrag, den wir aus dieser Finanzierungsrunde gebraucht hätten, da nicht mit den Investoren übereinkommen konnten und dementsprechend dann jetzt zum Sommer die Insolvenz einreichen mussten.
Ja, das ist ein bisschen ein Worst-Case-Szenario, ne? Also hätte das noch geklappt, dann hätte man diese Durststrecke überwinden können. Oder denkst du jetzt rückblickend, es gab ein paar Dinge, die einfach fundamental irgendwie falsche Annahmen waren, die jetzt unabhängig davon sind, was wir gerade besprochen haben mit dieser einmal im Jahrhundert-Krise sozusagen, die euch irgendwie einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Oder waren da fundamentale Sachen dabei, wo du zurückblickend sagst, okay, ja, das hätte man so, das war so falsch. Da war eine falsche Annahme in Bezug auf, wie sich der Markt entwickelt und diese Dynamik da drin. Sag da mal ein bisschen was zu, was du glaubst, ob es rein eine Corona-Sache war oder ob strukturell irgendwie auch ein paar Probleme da waren, die du mal vorher so nicht gesehen hast.
Naja, also der Fabio und ich haben zum ersten Mal jeweils gegründet und das erste Mal gründen besteht eigentlich daraus, 5 bis 7 Tage die Woche Fehler zu machen und dann daraus hoffentlich zu lernen. Da ergibt sich dann aber natürlich über die Jahre hinweg schon ein großes Konglomerat an kleineren Sackgassen und Fehlern, die noch ein bisschen mitgeschleppt worden sind. Das kannst du nicht mehr alles rausnehmen. Mhm. Und also ich glaube, fundamental sind wir schon in die richtige Richtung gegangen. Und gerade zum Ende hin hatten wir wirklich unser Geschäftsmodell gefunden und eine richtig gute Go-to-Market-Strategie auch gehabt. Die hätten wir sehr gerne dann auch durchgezogen. Wir haben auch überlegt, ob macht es da nochmal Sinn, irgendwo einen Pivot zu machen, nochmal was ganz anderes. Aber das passte schon soweit. Natürlich an der einen oder anderen Ecke hat es ein bisschen gehakt. Ich war durchgehend der Meinung, dass man noch schneller digitalisieren kann, die Industrie. Das hat leider nie so gut geklappt, wie man sich das als Gründer wünscht. Aber wenn man mal anschaut, auch die Weggefährten, die seit 2016 auch mit dabei waren, wie jetzt zum Beispiel Instafreight und Sender, die haben auch nicht einen Pivot gemacht, aber die haben auch die Fokussierung zum Teil weiterentwickelt. Wenn man sich das jetzt anschaut, die Startups, die gehen nicht nur rein auf die Transportdienstleistung, sondern die bieten reine Digitalprodukte an, die sie im Markt verkaufen. Die entwickeln sich auch weiter. Also, oder wenn man sich jetzt die jüngsten Beispiele aus 2020 anguckt in dieser Logtech-Startup-Szene, dann wird es immer mit Handel verbunden, also Logistikdienstleistung plus Handel. Aber es entwickelt sich weiter und das ist, finde ich, ganz, ganz spannend zu sehen. Und ich glaube, das ist weiterhin ein wahnsinnig dynamischer Markt. Mit dem Geld, was da gerade in den Markt gespielt wird, da passiert, glaube ich, noch ganz viel in den nächsten Jahren. Und ich glaube, das ist weiterhin ein Markt, der sehr interessant ist, den weiter zu beobachten und zu gucken, was da so passiert.
Ja, Martin, was sagst du denn dazu? Man hat ein bisschen so den Eindruck, wenn man auf das schaut, was gerade passiert in Bezug auf Investitionen, die in junge Startups fließt, Ideen. Das sieht gerade so aus, als wenn das Geld auf der Straße rumliegt und man für alle möglichen Ideen irgendwie viel Geld bekommt. Wie kann es sein, dass man jetzt eine Situation hat, wo scheinbar eine gute Idee, die solide war, die sich auch schon bewährt hat und so weiter, aufgrund einer Krise auf einmal in Schlingern kommt und dann keine Anschlussfinanzierung bekommt und dann Insolvenz anmelden muss? Wie passen die beiden Situationen zusammen, Martin, aus deiner Sicht?
Ich habe gebannt zugehört. Erstmal überhaupt nichts, dass du da so tiefe Einblicke erzählst, wie das war. Das ist ultra spannend, weil man ja immer nur die Sender und sonstigen Geschichten hört, wo die Rakete eben abhebt und so weiter. Die Investoren, ich komme ja von der inhaltlichen Seite. Ich muss ehrlich sagen, manchmal tue ich mich auch schwer, die Investoren zu durchschauen, weil die sicherlich auch teilweise ihre eigene Agenda haben, was die erreichen wollen. Jetzt also es geht ja immer um die Skalierung. Das ist ja das Wesentliche. Und wie weit, wie schnell, wie hoch, welche von den Geschäftsmodellen können denn am schnellsten wachsen? Und da ist eben vielleicht auch ein eher doch Nischenmarkt eine Grenze gegeben, die vielleicht schwerer noch irgendwie was zu reißen ist, beziehungsweise Vertrauen reinzugeben ist, dass da das Wachstum ewig zunimmt. Aber es ist tatsächlich aus der inhaltlichen Sicht, wenn ich komme, dann komme ich auch dazu, dass das, was jetzt bei Fleet eigentlich Business war, dass das eigentlich aus meiner Sicht eine runde Sache ist, ne? Und es ist eigentlich total schade, wenn man da so drauf schaut, dass das nicht funktioniert und andere Dinge, wo man sagt, wo ist denn da der Cashflow eigentlich? Die gehen durch die Decke.
Mhm. Aber erstmal, was du gerade schon sagst, finde ich es bemerkenswert, dass man auch mal so eine Story hört und dann auch mal den Mut von Nils hier bewundern. Normalerweise kommen Leute in den Podcast hier und reden von der tollen Erfolgsstory und wie gerade die neue Finanzierungsrunde und gerade Unicorn-Status und jetzt geht alles ab. Das ist mal eine andere Story. Ich finde das hervorragend. Was sagt das aber auch aus, Martin, vielleicht nochmal zu dir zurück, über dieses sag mal, Stigma des Scheiterns. Das wird uns oftmals in Deutschland vorgeworfen, dass wir irgendwie so ein bisschen Probleme damit haben und irgendwie ganz, ganz vorsichtig, weil keiner will irgendwie den Eindruck erwecken, dass was nicht geklappt hat und das hängt an einem für immer und das ist eine ganz andere Mentalität als im Silicon Valley, wo irgendwie alles probiert wird, was nicht klappt, dann mach nochmal und so weiter. Hat sich da inzwischen ein bisschen was geändert? Sind wir da ein bisschen reifer geworden? Sind wir ein bisschen offener und kommt bei solchen Insolvenzen jetzt nicht mehr so dieses Stigma daher, was uns irgendwie lange, lange Zeit hinterherhinkt, ja, sozusagen?
Also ich hoffe auf jeden Fall. Ganz kurzer Exkurs. Ich komme ja aus der Forschung und da geht es ja auch drum. Da schreibt man Forschungsanträge für mehrere Jahre Forschung, plant, versucht ganz exakt durchzuplanen, was da hinten rauskommt. Und wir sind in Deutschland natürlich auch irgendwie die Nation, die als die Ingenieure und so weiter damit auch ja von außen so aussehen, wie die alles immer komplett durchplanen. Im Startup geht es nicht. Da muss man auch davon weg. Es heißt ja immer, in den USA ist das alles viel, viel lockerer. Da ist Scheitern stärker die Kultur. Ich sehe da aktuell gerade einen Wandel. Ich bin aber auch ein bisschen biased, weil ich mich schon sehr lange jetzt mit der Startup-Mentalität und so weiter auseinandersetze. Wahrscheinlich gibt es auch noch sehr viele Old-Fashioned-Manager, die sagen, naja, da ist nichts mehr zu holen, der ist einmal gescheitert, sonstiges. Also die Denke wandelt sich zu einem jemand, der viele schlechte Erfahrungen gemacht hat, der ist ja, ist doch reifer als jemand, der nur lauter gute Entscheidungen getroffen hat. Also wie Nils vorhin auch meinte, ne, man ist eigentlich damit befasst, 5 bis 7 Tage die Woche, wahrscheinlich 7 eher als 5 Tage, Entscheidungen zu treffen und daraus zu lernen. Und ich glaube, das muss irgendwie auf jeden Fall deutlich mehr geschätzt werden, weil diese Leute, die viele Entscheidungen auch mal vielleicht nicht so gut getroffen haben, sind ja die, die zukünftig die umso besseren Entscheidungen treffen werden.
Und vor allem hat Nils und sein Team das Unternehmen über 5 Jahre lang über Wasser gehalten, was auch nicht so einfach ist. Es gibt viele Startups und Ideen, die sich schon viel früher vom Markt verabschieden und irgendwie gar nicht starten. Und ich glaube, die Erfahrung, Nils, die ihr daraus mitgenommen habt, nicht nur du, sondern dein gesamtes Team, das ist ja Gold wert, was man da jetzt daraus machen kann, wie man darauf aufbauen kann. Die Sicht muss man ja auch mal sehen. Wie hat denn das dein Team so wahrgenommen, das dich seit Anfang begleitet hat, sozusagen?
Ja, also ich glaube, um da auch nochmal vielleicht kurz darauf einzuhaken, dass die eine Unternehmensgründung und die Entwicklung von einem Startup für jeden Gründer, aber auch für alle Mitarbeiter eine wahnsinnige, lehrreiche Zeit ist und die beste Schule, durch die man gehen kann. Und da ist es gar nicht mal so entscheidend, ob das Startup am Ende dann für x Millionen verkauft wird, an die Börse geht oder nach ein paar Jahren dann die Insolvenz anmelden muss. Das ist natürlich am Ende dann irgendwie entweder ein Blumenstrauß oder nur ein stilles Wasser. Aber nichtsdestotrotz hat man über die Zeit wahnsinnig viel gelernt. Und da, glaube ich, sind die Learnings auch gar nicht mal geringer als mehr als bei einem erfolgreichen Startup. Also die erfolgreichen Startups, die lernen ja auch unheimlich viel, machen auch viele Fehler im Hintergrund und lernen daraus und entwickeln sich weiter. Ich glaube, braucht man immer gar nicht so sehr an den Unternehmenserfolg, sondern das muss jeder für sich betrachten. Und da gibt es auf der einen Seite diese Learnings, auf der anderen Seite ist das was unheimlich auch menschlich zusammenschweißt. Wir haben Werkstudenten, Praktikanten, erste Mitarbeiter, die wirklich von Anfang an, von Unternehmensgründung bis jetzt zum letzten Tag mit dabei waren. Da schweißt sich was zusammen, diese Höhen und Tiefen, die man zusammen durchmacht, die Kultur, die man in dem Unternehmen aufbaut, das ist was ganz Besonderes. Und insofern, also natürlich tut's ein bisschen weh, wenn man dann merkt, dass das Kapitel erstmal vorbei ist. Aber rückblickend betrachtet war das eine grandiose Zeit, sowohl lehrreich, was Inhalte angeht, aber auch zwischenmenschlich und persönlichkeitsentwicklungsseitig war das eine intensive und faszinierende Zeit, auf jeden Fall.
Wie sieht es jetzt in Zukunft aus? Hast du schon Pläne geschmiedet, wo es als nächstes hingehen soll? Zurück in Konzern oder Startup-Gründer bleiben? Neue Idee im Schublade? Wie sieht es aus bei dir?
Also ich musste jetzt ganz ehrlich erstmal den Sommer über ein bisschen den Stecker ziehen, mal ein bisschen in die Natur fahren und sich mal davon lösen, weil dafür war es einfach zu intensiv, die Zeit über die letzten 5,5 Jahre und der Urlaub ist da auch nicht immer so ganz im Vordergrund gewesen. Deswegen, das war jetzt erstmal der erste Schritt nach der Beendigung und jetzt schaue ich mich mal um. Ich denke ich, werde in dem Food Supply Chain Thema bleiben, weil ich es einfach wahnsinnig spannend finde und ja, viel gelernt habe und mich da, glaube ich, dann auch ganz gut einbringen kann in Zukunft. Und dann in welcher Art und Weise, wie das geartet ist, das weiß ich noch nicht, aber ich weiß, dass diese Startup-Szene, wenn man da einmal Blut geleckt hat, dann kommt man da, glaube ich, schwer wieder raus.
Ja, sehr schön. Also wenn du eine neue Idee hast, und dann kommst du nochmal vorbei und dann stellst du dir eine neue Idee vor und dann fängt ein neuer Abschnitt an sozusagen. Aber ruhe dich inzwischen noch ein bisschen aus. An dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Fand ich hervorragend, so eine Geschichte zu erzählen. Martin, vielen Dank für deine Einsichten und deine Beiträge. Hat auch sehr, sehr gut das Ganze nochmal in Perspektive gesetzt. Sehr vielen gerne. Dank, ihr beiden, dass du dabei warst.
Dankeschön.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.
So, das war der BVL Digital Podcast mit Nils Hempel von Fleet und Martin Schwemmer vom Fraunhofer. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann denkt dran, den BVL Digital Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Episoden verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.